HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist eine ganz dramatische Situation. Es gab im Jahr 2003 ein Trockenjahr. 2004 sahen wir die Folgen. Wir hatten letztes Jahr ein Trockenjahr. Wir sehen die Folgen jetzt. Die Buche verdurstet, die Buche bekommt Sonnenbrand, die Buche stirbt.
Die Situation in Hessen ist sehr dramatisch. Wir haben einen sehr, sehr starken Befall mit Borkenkäfern.
Das Absterben der Bäume bestimmt derzeit komplett unseren Arbeitsalltag. Ja, also andere Aufgaben wie Erholungseinrichtungen unterhalten oder Wegepflege müssen wir gerade hinten anstellen.
Es muss eigentlich jedem klar werden, dass wir mitten im Klimawandel stecken und dass es allerhöchste Eisenbahn wird, dass alle zusammen an einem Strick und in die gleiche Richtung ziehen und endlich etwas passiert, was tatsächlich den CO2-Ausstoß deutlich verringert.
Hitze, Trockenheit, Borkenkäfer und Stürme, das sind die Herausforderungen für den Wald in diesem Jahr. Nicht nur die Fichte, selbst die Buche fällt, auch Ulme, Esche und Ahorn leiden. Rund 30% der deutschen Gesamtfläche in Hessen und auch in Deutschland ist Wald und es wird weniger. Der Deutsche Wetterdienst erklärte den Monat Juli heute zu einem historischen, nicht nur wegen der Temperaturrekorde über 40 Grad, auch wegen der Trockenheit katastrophalen Ausmaßes, so wörtlich. Rund 30% unter dem Soll blieb der Niederschlag im Juli, dafür viel, viel Sonne. Und das hat Folgen. Wer in diesen Tagen im Wald Erholung sucht, sieht Erschreckendes: umgeknickte Bäume, braune Wipfel, tote Fichtengerippe. Das Waldsterben ist dramatische Realität für unsere Luft, für unser Trinkwasser, für unsere Tiere, für uns. Die Förster kommen kaum hinterher. Auch der wirtschaftliche Schaden für Waldbesitzer ist groß. Das Holz überschwemmt den Markt, der Holzpreis ist im Keller. Der BUND schlägt jetzt Alarm und appelliert an die Politik. Aufforstung, Umwandlung in Naturwälder, nur so kann der Wald gerettet werden. Es muss Geld in die Hand genommen werden, nicht nur für die Landwirte. Das Waldsterben der 80er Jahre ist Geschichte. Die Geschichte wiederholt sich. Was hat damals geholfen? Was rettet heute den Wald? Das fragen wir heute unter dem Titel »Wenn Buchen fluchen, ist der Wald noch zu retten?« und gehen zuerst in den Wald, in den Hessischen, mit Wolfgang Hettfleisch.
Auf den ersten Blick fällt dem Laien im Hirzwald nördlich von Hanau wenig auf. Die meisten Bäume sind üppig belaubt. Doch Christian Schäfer, der Leiter des Forstamts in Hanau-Wolfgang, schaut genauer hin. Sein Befund ist alarmierend. Der Tod geht um im Wald. Betroffen sind vor allem die Buchen.
Das sehen Sie, wenn Sie sich hier nur einmal rundherum umschauen, an den durchsichtigen Kronen, an den Kronen, die im oberen Teil abgestorben sind und den Kronen, die vollkommen braun sind, also darauf hinweisen, dass der Baum schon tot ist.
Es ist ein Massenphänomen, etwas, das der Forstamtsleiter in diesem Ausmaß noch nicht erlebt hat, nicht mal zur Zeit des Waldsterbens durch sauren Regen vor 35 Jahren.
Ich kann schwer schätzen, wie viele es sind, aber in dem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, sind es 10% der Bäume.
Betroffen sind Schäfer zufolge fast alle Baumarten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Auch das ist neu. Warum so viele Bäume im Wald notleiden oder sterben, ist unstrittig. Olaf Gold, Leiter der Revierförsterei Hanau.
Was fehlt, ist Wasser. Die Winterfeuchte war nicht so optimal. Und ja, zukünftig denke ich, die Schadbilder werden dann noch ein bisschen zunehmen.
Man bekomme nun die Folgen des Dürresommers 2018 zu sehen, sagt Gold. Und 2019 sieht es bislang nicht viel besser aus. Es hat viel zu wenig geregnet. Und das bedeutet, dass viele Bäume schlicht verdursten. Und die, die mit den harten Bedingungen kämpfen, sind so geschwächt, dass Schädlinge leichtes Spiel haben. Wie der Borkenkäfer, der sich vor allem in Nordhessen an Fichten gütlich tut. Uwe Huber vom Forstamt Wolfhagen im Reinhardswald hat vor ein paar Wochen eindringlich beschrieben, was da gerade passiert.
Der Borkenkäfer freut sich natürlich über die warme Witterung, kann sich mit 3 Generationen vermehren. Aus einem Weibchen 25 Weibchen, zweite Generation 625 Weibchen und dritte Generation fast 15.000 Weibchen. Das sind unglaubliche Mengen, die jetzt letztlich auf die schon geschwächten Fichten gehen.
Die Krise im Wald hat auch gravierende wirtschaftliche Folgen. Für viele Waldbesitzer sei sie existenzbedrohend, heißt es beim Hessischen Waldbesitzerverband. Die gesamte Holzwirtschaft wird hart getroffen. Der Borkenkäfer frisst zum Beispiel auch Löcher in die Bilanz des Palettenherstellers Bienholz in Bierstein im Main-Kinzig-Kreis. Verkaufsleiterin Ellen Schlett.
Zur Eindämmung dieser Situation mussten die Bäume sofort gefällt werden. Das heißt, da ist ein Holzangebot auf den Markt gekommen, was eigentlich seit den letzten 15 Jahren nicht auf dem deutschen Markt war.
Der Preis ist im Keller. Und das Holz der befallenen Bäume ist von minderer Qualität und kaum zu verkaufen. Aus Sicht der Forstwirtschaft geht es aber um viel mehr. Fachleute stellen inzwischen offen in Frage, dass zukünftige Generationen den hessischen Wald, wie wir ihn kennen, überhaupt noch werden erleben können. Der Hanauer Forstamtsleiter Schäfer hat keine Zweifel.
Dass wir handeln müssen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen müssen, dass wir die Wälder noch schneller anpassen müssen mit klimarobusten Baumarten.
Er neige nicht zu Übertreibungen, sagt Schäfer, aber diese Herausforderung hält er für gewaltig.
Ich bin jetzt ungefähr 35 Jahre dabei in der Hessischen Landesforstverwaltung und bei Hessenforst und ich habe noch nie erlebt, dass der Zustand des Waldes wirklich so schlecht ist wie zurzeit.
Wolfgang Hettfleisch über den Zustand der hessischen Wälder. Markus Wunsch ist Förster in der Eifel und er ist gerade im Wald. Guten Tag, Herr Wunsch.
Hallo, grüße.
Was sehen Sie in Ihrem Wald?
Ja, jede Menge braune Spitzen. Ich stehe hier auf einem Kamm und schaue über sehr viele Hügel, die alle bewaldet sind. Und das wird sich in Zukunft ändern. Der Wald fängt an, braun zu werden.
Ein besonderes Problem haben ja die Nadelbäume. Warum ist der deutsche Wald überhaupt so nadellastig?
Das liegt einmal daran, dass die Fichte vorwiegend angebaut wurde als schnell wachsendes Holz, homogenes Holz, das sich sehr, sehr gut verarbeiten lässt, das nicht so viel Energie auffrisst bei der Verarbeitung und für eigentlich fast alles verwendet werden kann. Damals wollte man das schnell wachsende Holz, die Reparationshiebe nach den Weltkriegen, haben das Laubholz so stark dezimiert und dann hat man mit Fichte wieder aufgeforstet. Und das ist sogar so weit gegangen, dass diese Fichten vom Staat gespendet wurden. Somit haben auch unheimlich viele Privatleute, also auch nicht nur die Staatswaldungen, sondern auch Privatleute, fast nur Nadelholz aufgeforstet.
Das sieht man auch in den Städten. Auch da gibt es Probleme, auch sichtbare Probleme. Wenn Sie jetzt dort in Ihrem Wald sich umschauen und sagen, es gibt braune Wipfel und das zunehmend. Natürlich sind die Temperaturen recht hoch, die Trockenheit ist hoch. Ist das das Problem oder die mangelnde Vielfalt im Wald?
Es ist so, dass wir einmal schon ganz klar von Dürre sprechen können. Die Temperatur geht ja hauptsächlich damit einher, dass das Wasser überhaupt nicht mehr in den Boden einziehen kann. Wir kriegen Starkregenereignisse. Das Wasser fließt oberflächlich ab und ist den Wurzeln, sprich dem Grundwasser, gar nicht mehr zur Verfügung. Und in dem Fall haben wir einfach zu wenig Wasser für den Baum. Wenn ich jetzt sehe, eine normale Fichte, sagen wir im Alter 35, ein Baum, wo jeder Otto-Normalverbraucher sagen würde, da sprechen wir schon von einem größeren Baum, der braucht etwa 100 Liter Wasser pro Tag, um normal überleben zu können. Im Sommer kann er das ein bisschen runterfahren und der Wasserwinterspeicher würde das dann wieder ausgleichen, aber das ist nicht mehr der Fall. Die Trockenheit in Verbindung mit der Hitze natürlich rafft im Prinzip unseren Grundwasserspiegel dahin und dieser dann unser Holz, unsere Bäume.
Daran würde jetzt aber eine Durchmischung im Wald ja erstmal nichts ändern, oder? Was macht dann einen gemischten Wald oder einen Laubmischwald stabiler?
Hier in der Eifel ist es zurzeit noch so, dass wir mit dem Laubholz deutlich weniger Probleme haben. Es ist so, dass wir hier auch unheimlich große Eichenwaldungen haben, die dieses Jahr natürlich zeigen, dass es trocken ist. Jede Baumart hat Probleme mit Trockenheit, aber deutlich trockenresistenter ist. Das heißt, wenn wir diese Starkregenereignisse hier haben, kann zumindest die Eiche zeigen, dass sie mit diesen Klimafolgen zurzeit klarkommt. Und wenn man jetzt sieht, wie der Wald vor langer, langer Zeit war, dass wir einen Wald hatten mit 6, 7, 8 verschiedenen Baumarten und verschiedenen Altersklassen auf ein und der gleichen Fläche, dann war das ein relativ stabiler Wald. Der konnte auf alles reagieren. Heute werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir ganze Landstriche im Prinzip kahl haben. In diesem Wald, den wir uns jetzt vorstellen, diesen Mischwald, der eben dann nicht kahl geschlagen werden muss, haben wir immer eine Bestockung auf der gleichen Fläche.
Das heißt?
Das heißt ganz klar, dass wir nicht mehr im Altersklassenwald arbeiten, sondern...
Also Altersklassenwald heißt dieselbe Baumart in verschiedenen Altersgruppen.
Genau, dieselbe Baumart haben wir im Prinzip auf der großen Fläche und in verschiedenen Altersgruppen, sondern wir arbeiten jetzt heute in einem Dauerwaldprinzip. Dieser Wald wird nicht kahl geschlagen, wie im Altersklassenwald typisch, sondern wir gehen auf die Einzelbaumentnahme, auf die Individuen, Anzahl der Bäume und schauen uns tatsächlich jeden Baum, den wir entnehmen wollen, an. Und das ist ganz, ganz wichtig für dieses Modell, denn dadurch können wir auch eine gewisse Steuerung mit hineinbringen, in welche Richtung wir unseren Wald in Zukunft bringen wollen.
Jetzt wollen Sie Ihren Wald auch stärker in Richtung Naturwald bringen. Was genau heißt das? Was kommt dann neu rein in den Wald oder was kommt eher nicht mehr rein?
Normalerweise verjüngt man ja die Wälder, indem man pflanzt. Ganz klassisch in der Baumschule die Pflanzen bestellt. Wir versuchen es hier etwas anders, und zwar über Naturverjüngung. Das heißt, die Eltern der Bäume, die wir dann hier uns heranziehen im Wald, die stehen auch genau dort. Das hat zwei ganz, ganz besondere Vorteile. Einmal ist es so, dass der Baum, der nicht gepflanzt ist, sondern in Naturverjüngung in diesem Wald hochwächst, keinen Pflanzschock hat. Also das bedeutet für ihn, er wird wahrscheinlich besser anpflanzen, auch in Zukunft sich besser an dieses Klima anpassen können.
Also Pflanzschock heißt einfach, wenn er aus der Baumschule kommt, muss er sich an eine neue Umgebung gewöhnen und das frisst Kraft.
Genau, man bestellt die Bäume in der Baumschule und genau dann haben wir das Problem, dass wenn wir sie pflanzen, dass sie erstmal in eine komplett neue Umgebung gebracht werden, aus der Baumschule unter Idealbedingungen herangezogen, hier in den Wald sozusagen ins echte Leben, und dann hat dieser Baum einen Pflanzschock und das ist nicht immer sicher, ob dieser Baum diesen Pflanzschock auch überlebt, ob er überhaupt es schafft, diese Anwuchsleistung der Wurzeln im Boden überhaupt umzusetzen. Und das ist bei der Naturverjüngung ganz anders. Die Naturverjüngung wird von den Elternbäumen drumherum geschmissen als Samen und läuft dann im selben Bestand auf. So nennt sich das in der Forstverwaltung.
Und dann überlebt das, ja, dann überlebt das, was dann mit den Bedingungen auch gut zurechtkommt, also natürliche Auslese quasi?
Genau, dadurch haben wir dann die natürliche Auslese. Und genau das ist das, was wir nicht hätten, wenn wir in der Baumschule einkaufen. Denn da haben wir immer wieder die gleichen Baumarten, die gleichen Herkünfte. Und hier arbeiten wir tatsächlich auch dann mit Bäumen, die ja schon urlange in diesen Wäldern stehen, sich hier auch immer wieder verjüngen konnten oder in dieser Region angezogen wurden. Und das ist dann ganz, ganz wichtig, denn da kann natürlich auch genau dieser eine Baum oder diese wenigen Bäume sein, die mit unserem Klima in Zukunft besser klarkommen.
Das leuchtet ein, aber reicht das? Geht das schnell genug, um den Wald zu retten, diese Art von Umwandlung, Umsteuerung?
Schnell? Nein. Im Wald kann man nie von schnell reden. Ein Wald ist immer ein Generationenvertrag und es wird so sein, dass die Generationen, die jetzt gerade kommen oder und nach uns kommen, an unseren Kindern, dass diese sich daran gewöhnen müssen, dass wir große Landstriche eben nicht mehr im Wald haben. Wenn ich jetzt einen Wald verjünge oder in Verjüngung bringe, Naturverjüngung oder auch mit Pflanzung arbeite, kann man erst in ungefähr 35 Jahren davon sprechen, dass sich langsam dort eine Art Wald bildet. Vorher ist das Dickung und überhaupt nicht als Wald auszumachen für den Otto-Normalverbraucher. Und dann, bis dieser Wald sich dann wirklich auch anfängt, selbst zu regulieren und wir dort mit einer Holzentnahme auch steuernd ein wenig eingreifen, reden wir von 120 bis 150 Jahren.
Das werden wir dann nicht mehr sein, aber es wird deutlich, Herr Wunsch, dass es nicht nur eine Frage ist, von welche Baumart pflanze ich, sondern es geht wirklich um ein ganz großes systematisches Umdenken.
Genau, wir müssen tatsächlich komplett umdenken und ich denke, es wird so weit gehen, dass wir, wenn wir weiterhin mit diesen Klimafolgen zu rechnen haben, dass wir uns als Förster irgendwann rein mit Forstschutz beschäftigen und weniger mit Holzernte.
Markus Wunsch, Förster in der Eifel, ganz herzlichen Dank. Wenn Buchen fluchen, ist der Wald noch zu retten? HR2 der Tag. Adalbert Stifter nimmt uns jetzt mit in den Hochwald, in den Wald des 19. Jahrhunderts.
An dem Laufe eines frischen Waldwassers, das so klar wie flüssiges Glas unter nassgrünen Erlengebüschen hervorschießt, führt ein gewundenes Tal entlang. Und in dem Tale geht heutzutage ein reinlicher Weg gegen das Holzdorf Hirschbergen, das seine malerischen hölzernen Waldhäuser zu beiden Seiten des Baches auf die Abhänge herumgestreut hat. Diese Abhänge prangen mit Matten der schönsten Bergkräuter und mit mancher Herde, deren Geläute mit einzelnen Klängen sanft emporschlägt zu der oben harrenden Stille der Wälder. Damals aber war weder Dorf noch Weg, sondern nur das Tal und der Bach. Jedoch diese noch schöner, noch frischer, noch jungfräulicher als jetzt, besetzt mit hohen Bäumen der verschiedensten Art.
Besetzt mit hohen Bäumen der verschiedensten Art, schreibt Adalbert Stifter. Das war im 19. Jahrhundert. Und dass das nicht mehr so ist, ist eines unserer Waldprobleme heute, wie wir eben von dem Förster aus der Eifel auch gehört haben. In Monokulturen steht heute in vielen Wäldern Nadelholz an Nadelholz. Das wächst schnell und bringt Geld, so die Idee. Zurzeit geht es aber vor allem schnell kaputt. Weswegen nicht nur Förster und Waldbesitzer Alarm schlagen, auch Umweltverbände wie der BUND. Der stellt jetzt ganz konkrete Forderungen an die Politik.
Für BUND-Chef Hubert Weiger ist die Situation eigentlich nicht neu. Bereits in den 80er Jahren hatte er mit seinem Verband erstmals vor Waldsterben gewarnt. Damals habe die Politik schnell reagiert und Ursachen beseitigt. Doch jetzt sei die Lage wieder ernst.
Die Wälder, die seit Jahrzehnten durch Schadstoffeinträge bzw. durch Überdüngung aus der Luft entsprechend gestresst sind, sie werden jetzt ein erstes großes Opfer der Klimakrise. Vor dem Hintergrund ist die Rettung der Wälder ein Wettlauf mit der Zeit.
Weiger warnt, ohne Wälder müssten wir uns in Deutschland auch um unser Trinkwasser Sorgen machen. Denn die Wälder sorgten dafür, dass das Wasser nicht mit giftigen Nitraten belastet sei. Doch der Wald spiele in der Politik trotzdem nicht die Rolle, die er verdient hätte, meint Weiger. Bei der Trockenheit im vergangenen Jahr hat das Landwirtschaftsministerium für die Landwirte 1 Milliarde Euro Entschädigung eingeplant, aber für die Wälder nur 20 Millionen. Anfang Juli hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein mehrere Millionen Bäume Programm zur Aufforstung angekündigt, um den Verlust von 110.000 Hektar Wald auszugleichen. Dafür soll rund 1,5 Milliarde Euro aus dem Klimafonds kommen. Immerhin tut sich was in der Politik. Für Weiger reicht das nicht.
Also das wird sicherlich in die Milliarden gehen. Und wichtig ist eben auch, den in den letzten Jahren erfolgten Abbau des Personals zu korrigieren. Gerade wenn wir einen qualifizierten Waldumbau machen wollen, dann brauchen wir den Förster im Wald, nicht am Schreibtisch.
Die könnten vor Ort sehen, was der Wald brauche für diesen Umbau. Dabei plädieren Weiger und seine Kollegen vom BUND beim Umforsten für Laubmischwälder. Die seien weniger anfällig für Trockenheit als zum Beispiel Nadelwälder. Außerdem macht sich der BUND für Naturwälder stark, die nicht forstwirtschaftlich genutzt werden dürfen. Laut BUND-Waldexpertin Nicola Ude gibt es Naturwälder derzeit nur auf 2,6% der deutschen Waldfläche. Der BUND fordert, dass der Anteil auf 10% steigt.
Die biologische Vielfalt in unseren Wäldern, in unseren Ökosystemen ist zum Teil verträglich mit einer Forstwirtschaft, aber es gibt eben auch Pilze, Flechten, Insekten, Vogelarten, die in einem bewirtschafteten Wald nicht wirklich in ausreichender Zahl leben können oder gar nicht leben können. Und deshalb brauchen wir diese Naturwälder.
Diese ließen sich auch touristisch und zur Erholung nutzen. Für Ude ist der Schutz der Wälder nicht nur Aufgabe der Politik. Auch jeder Bürger könne seinen Anteil leisten. Mehrere Städte rufen dazu auf, Bäume zu gießen. Dafür braucht es gar nicht mal so viel Wasser.
So ein Straßenbaum, der braucht in der Woche ungefähr 8 bis 10 Eimer Wasser. Das ist gar nicht so furchtbar viel. Also mit 8 bis 10 Eimern Wasser pro Woche kann ein Straßenbaum schon über diesen Trockenstress sich hinwegretten.
Doch damit allein ist es natürlich nicht getan. Deshalb fordert der BUND von der Bundesregierung, spätestens auf der Sitzung des Klimakabinetts im September endlich verbindliche Maßnahmen zu beschließen, damit wirklich in ganz Deutschland etwas gegen das Waldsterben getan wird.
Das fordert der BUND zur Waldrettung. Susanne Winter ist Programmleiterin Wald bei der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF Deutschland. Guten Tag, Frau Winter.
Ja, guten Tag.
Der naturnahe Wald gilt als stabiler, das haben wir vorhin auch vom Förster gehört. Die Waldumwandlung in Laubmischwälder könnte helfen. Aber wie kann denn die Politik da steuern?
Ich denke erstmal, dass die Politik ganz viel steuern kann, auf Bundes- wie auf Landesebene. Wir brauchen natürlich erstmal ganz unabhängig vom Wald eine deutlich verbesserte und verbindliche Klimapolitik, das ist ganz klar. Hinsichtlich der Naturwälder, die gerade schon angesprochen wurden, Bund und Länder sollten sofort einen gemeinsamen Aktionsplan Naturwälder von morgen erarbeiten, um wirklich größere, unbewirtschaftete Waldflächen als Referenz für die Waldbewirtschaftung, aber auch für die biologische Vielfalt und für die Kohlenstoffspeicherung zu schaffen. Das sind ganz wichtige Punkte. Aber die meisten Wälder bleiben ja bewirtschaftet. Wir brauchen eine ökologische Revision der Bundes- und Landeswaldgesetze. Das ist sehr wichtig, dass wir eine naturnahe ökologische Waldwirtschaft bekommen, die den Schutz von Biotopbäumen, von Waldböden, der Förderung des Waldinnenklimas und auch keine zu starke Aufschlichtung von Waldbeständen durch Nutzung. Das heißt also kein Schirmschlag, der die älteren Bäume gefährdet. Die fallen nämlich dann beim Wind um oder bekommen den Sonnenbrand.
Was ist Schirmschlag?
Schirmschlag heißt, dass man den Wald auflichtet, zum Beispiel um Naturverjüngung zu bekommen oder einfach eine stärkere Nutzung macht, dass also nur noch relativ wenig alte, ältere Bäume dort sind. Und die sind an diese Umgebung nicht gewöhnt. Und das führt dazu, dass diese Bäume dann bei Wind oder einem Sturm sehr schnell umfallen, dass sie gerade Buchen bekommen Sonnenbrand, das ist schon seit langem bekannt, oder eben auch Nadelbäume sind besonders geschwächt und bekommen Borkenkäfer.
Und wenn Sie jetzt sagen, Frau Winter, die Waldgesetze müssen geändert werden, heißt das, dann könnte man auch privaten Waldbesitzern zum Beispiel eben solche Vorgaben machen?
Also es ist bisher im Bundeswaldgesetz nicht gut definiert, dass wir natürlich eine Sozialverpflichtung für die Waldeigentümer auch haben. Das heißt, wir brauchen Mindeststandards einer nachhaltigen Waldbewirtschaft, die sollten definiert werden und auch rechtsverbindlich verankert werden, dass auch für den Waldeigentümer Klarheit einfach besteht. Dann ist es natürlich so, dass nicht alle ökologischen Leistungen vollständig verlangt werden können von einem Privateigentümer. Das heißt, hier braucht man natürlich dann auch Programme, die sich ganz speziell darauf fokussieren, ökologische Leistungen zu honorieren.
Das ist ja auch eine interessante Frage, die dahinter steht. Wenn man jetzt sagt, wir wollen naturnahen Wald und Naturverjüngung und Klimawald, dann stellt sich natürlich der private Waldbesitzer, aber nicht nur der, die Frage, kann der denn auch wirtschaftlich sein? Sie sind ja auch Forstwissenschaftlerin und haben sich damit wissenschaftlich beschäftigt. Geht denn das, ein wirtschaftlicher Klimawald?
Ja, das geht auf jeden Fall. Zum Beispiel die Betriebe schauen wir uns die an, die seit längerer Zeit naturnah bewirtschaften, die sind eigentlich alle auch wirtschaftlich. Man kann sagen, dass eine naturnahe, also die biologische Vielfalt fördernde und klimafreundliche Waldwirtschaft auch genug Einkommen generieren kann. Unter anderem ist es natürlich auch so, wenn wir jetzt im Bezug auf den Klimawandel uns das angucken, reduziert eine ökologische Waldwirtschaft, eine naturnahe Waldwirtschaft auch das wirtschaftliche Risiko eines großen oder auch totalen Ausfalls von Einkommen, weil eben ein naturnaher Wald besser mit Wetterextremen auskommen kann. Das heißt also, die Belastungsgrenzen eines Waldes werden nicht so schnell erreicht.
Weil das bringt ja jetzt auch Verlust, zum Beispiel, wenn schadhaftes Holz jetzt rausgeholt werden muss.
Genau.
Durch eben diese Situation, die wir jetzt haben. Im Staatsforst geht es natürlich etwas leichter, da Dinge zu regeln. Bayern möchte ja in seinem Staatsforst jetzt den Klimawald in den Vordergrund stellen und die Wirtschaftlichkeit in den Hintergrund. Also da könnte man ja auf jeden Fall sehr viel leichter und schneller regeln.
Das sollte natürlich der erste Schritt sein. Der Staatswald, die Kommunalwälder, der Bundeswald, das sind natürlich die Wälder, die vorbildlich bewirtschaftet werden sollen. Das ist jetzt gerade, wo der Wald anfängt, wirklich zu leiden unter diesen Dürren, sollten wir natürlich dort anfangen. Aber wir haben ja auch einen größeren Anteil an Privatwald. Das heißt also, auch hier sollten Anreize geschaffen werden, dass eben für wirklich gute, intensive ökologische Leistung der Privateigentümer dafür auch dann entlohnt wird.
Am Ökosystem Wald hängt ja aber nicht nur der Baum, sondern eben zum Beispiel auch das Wasser oder auch das Thema CO2, Kohlenstoffspeicher. Müssen wir auch da jetzt gerade mit Blick vielleicht auf das Klimakabinett, was im September wieder tagt, von dem wir eben schon gehört haben, auch nochmal andere Themen in den Blick nehmen, eben zum Beispiel das Wassermanagement oder auch eine CO2-Abgabe oder eine Prämie für CO2-Reduzierung, wie das zum Beispiel jetzt Herr Laschet für die Aufforstung für Waldbesitzer in Aussicht gestellt hat?
Also einerseits bin ich auch Wissenschaftlerin und oder als Wissenschaftlerin Teil von Scientists for Future. Das heißt also, ich unterstütze die Forderung der jungen Menschen von Fridays for Future, weil das sind sehr durchdachte, wissenschaftlich abgesicherte Forderungen. Das heißt also, alle Maßnahmen, die erstmal zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens wirklich beitragen sollten, natürlich auch dann gefördert werden. Aber nochmal spezieller zu Ihrer Frage. Die Gesamtfunktion des Waldes muss natürlich angehoben werden, damit wir eine bessere Reaktionsweise des Waldes für diese Klimaextreme bekommen können. Und ein Punkt ist eben, wenn man Laubholz, Laubwälder, Waldgesellschaften fördert, dann kühlt das einerseits bei hohen Temperaturen. Wir bekommen eine höhere Grundwassereinspeisung durch den Laubwald. Das fördert einerseits unser Trinkwasser, aber auch eben natürlich, dass diese Bestände mit der Dürre besser zurechtkommen können, wenn das Grundwasser höher ist. Das heißt, auch hier müssen wir bedeutend weiter gucken als nur auf Kohlenstoffbindung in einem Stamm oder in einem Holzbrett, sondern das Waldökosystem insgesamt angucken und hier eben auch das Waldökosystem durch die Förderung und die ökologische Waldwirtschaft eben auch stärken.
Wir brauchen ein Aktionsprogramm für den Wald und noch viel mehr, sagt Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF Deutschland. Vielen Dank. Wenn Buchen fluchen, ist der Wald noch zu retten? Der Tag in HR2 Kultur. Folgen wir noch einmal Adalbert Stifter in den Wald des 19. Jahrhunderts.
Immer entlang dem Waldbache, aber seinen Wassern entgegen geht der Zug, sich vielfach windend und biegend, um den tiefer hängenden Ästen und dem dichteren Stande der Bäume auszuweichen. Sie betrachten und vergnügen sich an den mancherlei Gestaltungen des Waldes. Die vielzweigige Erle geht am Wasser hin, die leichte Buche mit den schönfarbigen Schaften, die feste Eiche. Die schwanken Halme der Fichten stehen gesellig und plaudernd bei gelegentlichen Windhauchen. Die Espe rührt hierbei gleich alle ihre Blätter, dass ein Gezitter von Grün und Silber wird, das die Länge lang nicht auszutaumeln und auszuschwingen vermag. Der alte Ahorn steht einsam und greift langarmig in die Luft. Die Tannen wollen erhabene Säulengänge bilden und die Büsche, Beeren und Ranken, gleichsam die Kinder, sind abseits und zurück in die Winkel gedrängt, dass mitten Raum bleibe für hohe Gäste. Und diese sind auch gekommen. Frei und fröhlich ziehen sie das Tal entlang.
Adalbert Stifter nimmt uns später noch einmal mit in den vielfältigen Wald, den Hochwald des 19. Jahrhunderts, HR2, der Tag. Waldsterben, ja, denkt vielleicht der ein oder die andere, das war schon mal prognostiziert worden und dann ist es ausgefallen. Ja, es gab die Alarmrufe in den 80er Jahren bereits. Was dann tatsächlich geschah, skizziert Claudia Sauter.
Es war der Blues der 80er Jahre. Eingängig und melancholisch. Man hörte ihn in der Tagesschau.
Forstexperten aus ganz Europa gehen München der Frage nach, hat der Wald noch eine Zukunft?
Auch zahllose Rundfunkfeature beschrieben den Niedergang der deutschen Wälder.
Auf den Bergkämmen der Rhön, in den Höhenlagen des Schwarzwalds und in den Alpen hat schon lange das Sterben begonnen.
Und Förster waren überzeugt.
Spaziergänge durch ehrwürdige alte Buchenhaine werden etwas schwieriger werden. Man wird weiter fahren müssen, um das noch zu ermöglichen.
Das Waldsterben. Es schreckte die Republik auf und drängte Umweltschützer zur Tat. In Bremen gründete sich 1982 Robin Wood, die Rächer der Entlaubten. Sie ließen gelbe und blaue Ballons in die Lüfte steigen, die giftige Schwefel- und Stickoxidemissionen symbolisierten. Und später dann auch grellrote Ballons, die eine weitere mögliche Ursache des Waldsterbens darstellen sollten, die Radioaktivität. Die These machte 1985 eine steile Karriere, nicht nur bei Atomkraftgegnern. Selbst Waldbesitzer schlossen den Zusammenhang zwischen Kerntechnik und Waldschäden nicht aus. Währenddessen stellten Förster verblüfft fest, dass ausgerechnet in Ballungsgebieten Bäume weit gesünder waren als in vermeintlich unbelasteten Mittelgebirgen. Wie war das möglich? Eine Erklärung ging so: Weil die Luft über Großstädten im Rhein-Main-Gebiet und Nordrhein-Westfalen so schmutzig sei, gehe es dem Wald dort besser als anderswo. Das Ozon sei schuld und entfalte sein Gift erst außerhalb der Städte. Nicht jedem leuchtete diese Dialektik ein, sie schaffte es aber bis in ein Spiegelbuch zum Thema Waldsterben. Anfangs glaubte die Politik noch an schnelle Erfolge gegen das Sterben des deutschen Walds. Der damalige Bundesinnenminister von der CSU verschickte 200.000 Tütchen mit Samen von Rotfichten zum Selberpflanzen. Hinweis für die Bürger, es ist ganz einfach. Die Tütchen waren sogar patriotisch schwarz-rot-gold verpackt. Aber schon ein Jahr später musste die Bundesregierung in ihrer Waldschadenserhebung zugeben, dass auch Jungbäume kränkelten und abstarben. Es zwang sie zum Handeln. Industrieschlote wurden mit Filtern nachgerüstet, Autos mit Katalysatoren. Der mit Schwefeldioxid verseuchte sogenannte saure Regen, der Bäume in gespenstische Skelette verwandelte, er verschwand allmählich. Was nicht verschwand, war die Partei der Grünen. 1983 gelang ihr erstmals der Einzug in den Bundestag. Der Kampf gegen das Waldsterben war eines ihrer Themen.
In den 80er Jahren wurde alarmiert und gewarnt vor dem Waldsterben. Dann wurde gehandelt. Claudia Sauter blickte für uns zurück. Dr. Birgit Metzger vom Lehrstuhl für Kultur- und Mediengeschichte an der Uni des Saarlandes. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Was würden Sie denn sagen aus der heutigen Perspektive? Waren die Alarmrufe gerechtfertigt?
Ja, das ist eine der schwierigen Fragen zum Waldsterben. Was daran liegt, dass es sich damals um ein Worst-Case-Szenario handelte, was ja wissenschaftlich begründet war und von Wissenschaftlern ausgegeben wurde und was dann nicht eingetreten ist. Also der Wald steht noch, jetzt reden wir gerade wieder über eine neue Krise, aber er ist zumindest nicht an dem damaligen Waldsterben gestorben. Und die große Frage, die sehr umstritten ist, auch forstwissenschaftlich umstritten ist, woran liegt das denn eigentlich? Da gibt es zwei große Thesen. Die einen sagen, es handelt sich um ein Beispiel einer erfolgreichen Alarmierung, also bei der erst die Öffentlichkeit und die Politik aufmerksam geworden sind auf ein Problem und dann relativ schnell wirksame Umweltmaßnahmen ergriffen worden sind, sodass eben dieses Worst-Case-Szenario nicht eingetreten ist. Dazu zählt Katalysatoren und Rauchgasentschwefelung. Mhm. Und die anderen sagen, es handelt sich um das Beispiel eines kolossalen Fehlalarms und das war eigentlich nie so richtig begründet. Und vermutlich würde man im Nachhinein sagen, da ist man immer schlauer. An beiden Positionen ist ein Körnchen Wahrheit. Also tatsächlich war dieses Worst-Case-Szenario Anfang der 80er Jahre wissenschaftlich nicht so ganz gut begründet. Und gleichzeitig könnte man sagen, oder es war die Debatte gerechtfertigt, weil es einfach gute Gründe gab, über das Thema großräumige Luftverschmutzung, die Belastung der Umwelt durch Abgase zu diskutieren und auch auf die Auswirkungen auf den Wald natürlich.
Jetzt sagen Sie in Ihrer Arbeit als Kultur- und Medienhistorikerin, diese Debatte um das Waldsterben in den 80er Jahren war ein historisches Phänomen. Warum?
Genau, also damit will ich einfach sagen, dass es gibt so einen Typus moderner Umweltdebatten, die so gewisse Charakteristika haben. Aber es gibt immer auch einen Anteil an Umweltdebatten, die ja vor dem Hintergrund ihres gesellschaftlichen und politischen Kontextes zu verstehen sind. Und da muss man einfach das Waldsterben einordnen in diese Gesellschaft und Politik Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das war in der Bundesrepublik ja eine Zeit großer kontroverser Debatten, eine Zeit sehr starker Protestbewegungen. Dazu gehört unter anderem die Umweltbewegung, die sich zu dem Zeitpunkt hauptsächlich mit der Atomfrage befasste. Da gab es ja sehr große und sehr auch sehr heftige Proteste, Auseinandersetzungen auch mit der Polizei. Dann gab es die Friedensbewegung, die gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstrierte. Oder zum Beispiel auch die Startbahn West war ja so ein ganz umstrittenes Thema.
Und dann alles mit großer Emotionalität.
Alles mit großer Emotionalität, was auch an dem Politikverständnis der damaligen Protestbewegungen lag, die da Wert drauf gelegt haben, dass das auch emotional behandelt wurde. Und dann kam da eben ein neues Thema rein, was diese Debatte etwas verändert hat und was die Fronten in diesen Kontroversen verschoben hat. Also es ging nicht mehr so einfach, Ökologie gegen Ökonomie auszuspielen. Und das Waldsterben war ein Thema, was Anknüpfungspunkte auch für Konservative bot. Also etwa die CSU, die sich als Vertreter der Förster und Waldbauern verstand, so dass diese sehr polarisierte Atomenergiedebatte, die den Umweltschutz ja sehr beschäftigt hatte in den 70er Jahren und auch über die 80er Jahre hinweg, da auch so ein bisschen, ja, er brachte einfach so ein bisschen eine andere Stoßrichtung in die Umweltdebatte.
Also dieses Umweltthema wurde eigentlich ein bisschen, hat sich besser etablieren können, wurde konsensfähiger. Ging das bis in die Wirtschaft auch rein?
Ja, genau. Es ging auch bis in die Wirtschaft. Wobei man sagen muss, die Wirtschaft, das ist ja auch so ein bisschen ein sehr großer Akteur. Also es gibt ja verschiedene Akteure. Es gab sehr viele Wirtschaftsverbände, die erstmal sehr heftigen Widerstand gegen das Waldsterben, das heißt gegen strengere Umweltauflagen, geleistet haben, also sehr stark protestiert haben, etwa die Autoindustrie, aber auch andere, der Steinkohlebergbau und so weiter. Die haben dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich eigentlich als es klar war, dass politische Maßnahmen oder politische Entscheidungen gefällt werden und strengere Umweltmaßnahmen verpflichtend werden würden, dieses Thema Umweltschutz auch aufgegriffen und haben dann angefangen, etwa damit Werbung zu machen mit dem umweltfreundlichen Auto. Das ist so ein Beispiel, das zeigt, dass der Umweltschutz, das Umweltbewusstsein zu einem ganz wichtigen Anliegen in der Gesellschaft und zwar in der Mitte der Gesellschaft geworden sind und nicht mehr nur auf die eigentliche Umweltbewegung beschränkt war.
Da sind wir trotzdem mit dem umweltfreundlichen Auto auch noch nicht wirklich weitergekommen.
Es gibt eine große Kontinuität eigentlich in der Debatte. Also die Probleme sind längst nicht gelöst, die damals schon angesprochen wurden. Nur hat man damals noch nicht begriffen, dass es noch viel umfassender werden würde.
Ja, und das ist aber das Interessante, finde ich, auch in Bezug auf den Wald, weil das Problem ist noch, auch das ist nicht wirklich gelöst. Sie haben eben gesagt, es gibt Stimmen, die sagen, das war doch alles irgendwie unnötige Aufregung. Tatsächlich sehen wir aber ja jetzt, was wir in der Sendung bis hierhin auch schon gehört haben, dramatische Zustände im Wald. Also man könnte fast daraus schließen, man hätte damals mehr Rabatz machen müssen und wirklich radikal umsteuern, vielleicht auch schon in der Bepflanzung im Wald oder in wie eben Wald heute dann auszusehen eigentlich hätte, naturnäher. Das spricht doch eigentlich dafür, dass wir wieder ähnliche Kampagnen brauchen, oder?
Ja, also es ist natürlich wichtig, Debatten zu führen, gesellschaftliche, öffentliche Debatten. Wie soll der Wald aussehen und wofür brauchen wir den Wald eigentlich? Allerdings ist das Beispiel der 80er Jahre ist einerseits geeignet zu sagen, naja, so ein Katastrophenalarm und so eine Zuspitzung eines Themas kann politische Entscheidungen beschleunigen, also vielleicht auch nach ökologischem Waldbau. Auch das ging damals ja schon los. Auf der anderen Seite ist es auch ein Beispiel dafür, dass die Umweltdebatte vielleicht zu eng geführt wurde für einen kurzen Zeitraum. Und
ich glaube, es ist ganz gut, dass es
im Moment ein bisschen breiter geführt wird.
Ja,
der Wald kommt vor, aber eben.
Ja.
Genau, es ist eine Klimadebatte, die immer wieder Konkretisierungen findet an ganz bestimmten Punkten, eben auch an dem Wald. Und der Wald macht uns deutlich, dass das auch hier vor Ort schon irgendwie ganz, ganz krasse Auswirkungen hat und dass man sich darüber nicht nur Gedanken machen muss, sondern vielleicht auch was unternehmen muss. Genau, aber man muss das große Ganze im Blick behalten und natürlich reicht es nicht, den Wald umzubauen, wenn diese Probleme oder diese Beschleunigung des Klimawandels weitergeht.
Sagt Dr. Birgit Metzger vom Lehrstuhl für Kultur- und Mediengeschichte an der Uni des Saarlandes. Vielen Dank.
Die Nachmittagssonne war schon ziemlich tief zu Rüste gegangen und spannt schon manchen roten Faden zwischen den dunklen Tannenzweigen herein, von Ast zu Ast springend, zitternd und spinnend durch die vielzweigigen Augen der Himbeer- und Brombeergesträuche. Daneben zog ein Hänfling sein Lied wie ein anderes dünnes Goldfädchen von Zweig zu Zweig. Entfernte Berghäupter sonnten sich ruhig. Die vielen Morgenstimmen des Waldes waren verstummt, denn die meisten der Vögel arbeiteten oder suchten schweigend in den Zweigen herum. Manche Waldlichtung nahm sie auf und gewährte Blicke auf die rechts und links sich dehnenden Waldrücken und ihre Täler, alles in wehmütig feierlichem Nachmittagsdufte schwimmend. Getaucht in jenen sanftblauen Waldhauch, den Verkünder heiterer Tage, daraus manche junge Buchenstände oder die Waldwiesen mit dem sanften Sonnengrün der Ferne vorleuchteten. Soweit das Auge ging, sah es kein ander Bild
aus denselben Schmelz der Forste über Hügel und Täler gebreitet, hinausgehend bis zur feinsten Linie des Gesichtskreises, der draußen am Himmel lag, glänzend und blauend wie seine Schwester die Wolke.
Ach ja, noch einmal im Hochwald mit Adalbert Stifter, der Wald im 19. Jahrhundert. Der Wald ist Symbol und Mythos in Literatur, Märchen und Film, Sehnsuchtsort, gerade wieder gehört, und Erholungsversprechen. Jutta Horn hat sich auf die Suche nach dem Grund für unser besonderes Verhältnis zum Wald begeben und fand sich in einer längst vergangenen Zeit, vor 2000 Jahren.
9 nach Christus. Der römische Statthalter Varus greift mit 3 Legionen die Germanen rechts des Rheins an. Die Germanen sind Bauern, schlecht ausgerüstet, meist nur mit Holzspeeren. Die Römer hingegen sind schwer gepanzerte Kämpfer. Doch gerade das soll ihnen im sumpfigen Gebiet rechts des Rheins zum Schicksal werden. Sie versinken mit ihrer schweren Ausrüstung im Schlamm und müssen vor den Germanen flüchten. Diese Schlacht im Teutoburger Wald ist für viele Forscher der Urknall der deutschen Nation und vielleicht auch der Grund für das innige Verhältnis der Deutschen zu ihrem Wald.
Also wenn man im Frühjahr in den Wald geht, dann sieht man doch wirklich jeden Tag, wie der Wald immer mehr grün wird und wie langsam alles. Es ist trotzdem auch im Winter schön im Wald.
Unser Leben hat sich quasi im Wald abgespielt. Nach der Schule sind wir Schulaufgaben nicht später gemacht, dann direkt in den Wald. Da waren wir da, Vogelnester geguckt und alles, was es so gab. Abends kam man zurück, dreckig.
Oh, der Wald müsste geschützt werden.
Die Romantiker entdeckten dann im 18. Jahrhundert den Wald als Idylle, als Sehnsuchtsort. Ein Bild vom Wald, das uns noch heute prägt. Mein Freund, der Baum.
Mein Freund, der Baum ist tot. Er fiel im frühen Morgen.
Der Wald als mystischer Ort, auch in den meisten Märchen.
Ja, in Hänsel und Gretel, das ist ja das Märchen vom Wald, wo man tatsächlich dann sagen kann, wo die Kinder durch den Wald gehen.
Ja, Schneewittchen und die 7 Zwerge. Die wohnen ja auch hinter den Bergen.
Ja. Die 7 Zwerge.
Das ist ein typisches Märchen, Rotkäppchen. Eigentlich die ganzen deutschen Märchen spielen vorwiegend im Wald.
Oft ist der Wald auf den ersten Blick düster und unheimlich, aber nur auf den ersten Blick, meint Märchenerzählerin Anni Braunschädel.
Also wo der Wald eine wichtige Rolle spielt, weil es der Ort ist, wo man sich zurückzieht oder wo man sich versteckt. Brüderchen und Schwesterchen ist der Wald ein Zufluchtsort. Der ist nicht immer unheimlich, ist oft dann auch, wie jetzt bei Schneewittchen zum Beispiel, bietet der Wald ja Schutz vor der bösen Stiefmutter. Oder auch, dass in den Märchen die Tiere demjenigen, der den Schutz braucht, nichts tun.
Heile Welt im Wald. So war es auch in den Heimatfilmen der 50er Jahre. Die Kriegsjahre hindurch hatten die Deutschen mutig sein müssen, verzichten müssen. Jetzt schwelgen sie in Idylle pur, wie im Film Schwarzwaldmädel.
Nur wenn ich draußen im Wald bin, in der Natur, dann vergesse ich wenigstens alles Elend. Dann habe ich das Gefühl, es ist mein Wald, es sind meine Tiere. Ach, du verstehst mich ja doch nicht.
Verstehe schon.
Und so bleibt der Wald, wie bei der Schlacht im Teutoburger Wald, der Verbündete der Deutschen, eben Heimat.
Blaue Berge, grüne Täler, mittendrin ein Häuschen klein. Herrlich ist dies Stückchen Erde, und ich bin ja dort daheim.
So verwurzelt ist der Wald in unserer Kultur, in unserem Gemüt. Kein Wunder. Er ist nicht nur Erholungsraum und Sehnsuchtsort, ihm wird auch eine entscheidende Rolle für Wetter und Klima zugeschrieben. Und das ist ja auch wichtig für uns. Professor Pierre Ibisch, Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Der deutsche Wald ist ja, Herr Ibisch, nur ein ganz kleines Puzzlestück in der weltweiten Waldlandschaft, auf die wir jetzt noch mal schauen wollen. Wie wichtig ist es denn, sich um dieses kleine Puzzlestück zu kümmern?
Richtig, Deutschland hat natürlich weniger als 1% Anteil an den weltweiten Wäldern. Dennoch haben wir sicherlich eine große Verantwortung in der Geschichte erworben, auch so ein bisschen dadurch, dass wir hier systematische Forstwirtschaft erfunden haben, teilweise Konzepte auch in alle Welt exportiert haben. Und natürlich schaut man auch auf solch ein Industrieland, wie wir mit unserem Wald umgehen. Und ich denke, da haben wir auch entsprechend Verantwortung, vorbildlich voranzugehen.
Ansonsten wird ja gerne auch auf den Regenwald geschaut, wenn es darum geht, was hat der Wald auf das Weltklima für einen Einfluss. Dann wird vor allen Dingen immer vom Kampf um den Erhalt des klimarelevanten Regenwaldes gesprochen. Sie waren selbst 10 Jahre in Bolivien, haben dort auch geforscht. Jetzt sind Sie international unterwegs. Was muss denn für die Rettung des Regenwaldes getan werden, was auch wir tun können?
Das ist natürlich eine weitere Verbindung auch von uns Deutschen zu den Wäldern auf anderen Kontinenten, dass wir beispielsweise durch unseren Konsum ganz erheblich zur Entwaldung beitragen. Just in Südamerika ist das relevant, aber auch auf anderen Kontinenten. Das ist bekannt aus Südostasien. Hier ist das Palmöl, wäre so ein Produkt, was erheblich relevant geworden ist und sich jetzt gerade ausbreitet, auch in Afrika, in Südamerika. Und entsprechend müssen wir auch an diesen Schrauben drehen, an den Konsumschrauben, die Produkte, die dazu beitragen, dass anderswo Wald vernichtet wird. Ein Drittel des Waldverlustes tatsächlich geht auf das Konto von industrieller Landwirtschaft inzwischen. Das sind genau diese Produkte. Ein weiteres Viertel ist dann ja Wanderfeldbau. Es ist dann auch zusehends tatsächlich hier Waldbrand von großer Relevanz. Da schlägt sich der Bogen dann auch wieder zum Klimawandel, weil wir tatsächlich da eine Beschleunigung und vielleicht auch so Rückkopplung sehen, wie eine Wirkung des Klimawandels letztlich ihn selbst wieder vorantreibt.
Zurzeit sind ja rund 30% der weltweiten Landfläche Wald. Die Zerstörung schreitet aber voran. Hitze, Trockenheit, Schädlinge, davon haben wir hierzulande gesprochen. Sie sprechen die Waldbrände an, die es ja nicht nur in Europa gibt, sondern zum Beispiel auch gibt es im Moment riesige Waldflächen in Sibirien. Wie schlimm sind denn diese Folgen wirklich? Braucht so ein Wald nicht auch zur Verjüngung manchmal einen kleinen Waldbrand vielleicht?
Es heißt, dass schon 3,2 Millionen Hektar, glaube ich, in Russland gebrannt haben in diesem Jahr. Das ist eine sehr große Fläche. Ich glaube, das ist die Verdopplung, die wir da gerade sehen von den herkömmlichen Ausmaßen, wobei in den letzten Jahren auch schon sehr viel gebrannt hat. Und wie immer ist alles eine Frage des Ausmaßes, ob etwas Gift wird sozusagen. Tatsächlich gehört Feuer zum Beispiel zu diesem Nadelwald-Ökosystem, der Taiga, diesen borealen Nadelwäldern, aber überhaupt nicht in diesem Ausmaß, flächig, auch nicht in der Intensität und die Häufigkeit tatsächlich, die Waldflächen dort betroffen, mit der sie betroffen sind. Das alles wird gesteigert durch große Trockenheit, tatsächlich durch diese Temperaturanomalien, die wir ganz besonders in dieser borealen Klimazone sehen, wo die Erwärmung tatsächlich schneller stattfindet, die Extreme größer ausfallen als in anderen Klimazonen.
Die boreale Zone, das ist der südliche Polarkreis?
Das sind die Wälder südlich des Polarkreises tatsächlich, diese ausgedehnten Nadelwälder. Eigentlich das größte Waldgebiet der Erde, was sich im Wesentlichen in drei Ländern befindet, in Russland, in Kanada und in den USA. Und wahrscheinlich eine erhebliche Bedeutung hat für die Stabilisierung des Weltklimas. Insofern sollten wir uns da nicht ausmalen, diese Kohlenstoffsenke dieses Ökosystem, was erheblichen Einfluss nimmt auf den globalen Klimahaushalt, dieses System zu verlieren.
Wenn so ein Wald brennt und das, wie Sie das gerade beschrieben haben, auch in diesem Ausmaß, dann wird natürlich dadurch Kohlenstoff freigesetzt und dadurch wiederum die Welterwärmung oder Erhitzung auch weiter gesteigert. Das heißt, das setzt einen Teufelskreis in Gang.
Das ist genau richtig und es wird natürlich in sehr kurzer Zeit Kohlenstoff freigesetzt, der oftmals über Jahrhunderte gebunden wurde. Das sind ja oftmals tatsächlich Urwälder, die betroffen sind von diesen Flächen mit jahrhundertealten Bäumen. Das ist das Besorgniserregende. Auch wenn die Bäume wieder aufwüchsen, braucht das entsprechend Zeit, bis nennenswerte Mengen an Treibhausgas wieder gebunden sind. Hinzu kommen weitere Rückkopplungseffekte. Das wird auch gerade jetzt diskutiert, weil tatsächlich diese euer Ampolarkreis, auch andere Systeme betreffen, die Tundra, die Moore. Es werden Rauchwolken in die Arktis transportiert. Es wird Asche niedergehen auf Eisflächen, was wiederum das Auftauen beschleunigt. Und das sind alles Effekte, die zusammenwirken, die wir tatsächlich in der ganzen Komplexität auch sehen müssen. Und deshalb gehörig schnell tatsächlich uns um den Klimaschutz kümmern müssen.
In einer neuen Studie eines internationalen Forscherteams wurden über 700 Quellen für das Klima der vergangenen 2000 Jahre ausgewertet, mit dem Ergebnis, nie zuvor hat sich die Erde so stark erwärmt wie seit der Industrialisierung, und zwar in 98% der Erdregionen. Das gab es so nicht vorher. Das ist ja dann kein Wunder, dass darunter auch der Wald leidet. Heißt das aber auch in der Konsequenz, auch der Wald, beziehungsweise wir, wenn wir mit dem Wald arbeiten, kommen nicht darum herum, uns darauf einzurichten?
Wir müssen uns darauf einstellen, allerdings auf einen Prozess, den auch unsere Ökosysteme in den letzten Jahrtausenden so nicht erlebt haben. Insofern fällt das schwer, auch sich klarzumachen, worauf man sich einstellt. Allemal müssen wir alles tun, was möglich ist, nicht nur Treibhausgase, Emissionen reduzieren, sondern auch in der Landnutzung schauen und in der Waldnutzung, dass wir alles tun, was hilft, die Flächen zu kühlen, Wasser zurückzuhalten, Waldbrandgefahr senken. Das ist jetzt die große Aufgabe. Und da sehe ich ja eine Menge Diskussionsbedarf, denn ich glaube, da müssen herkömmliche Praktiken der Waldbewirtschaftung auf den Prüfstand.
Aber eine andere Studie der ETH Zürich sagt, Aufforstung kann dem Klima helfen. Kann der Wald das Klima vielleicht sogar wirklich retten?
Also da wäre ich skeptisch. Ich denke, die Studie überschätzt so ein bisschen das Potenzial. Vor allem kann man natürlich durch Aufforstung von Wald im Wesentlichen Kohlenstoff wieder binden, der auch durch Waldvernichtung in der Vergangenheit verloren gegangen ist. Damit werden wir nicht die fossilen Brennstoffe oder entsprechend diese Treibhausgasemissionen, die aus diesen Quellen stammen, kompensieren. Dennoch, klar, Aufforsten hilft, auch aus ganz anderen Gründen, weil wir wissen, dass Waldflächen und Gehölze die Landschaft herunterkühlen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch dieser schnell über uns rollenden Erwärmung entgegensetzen müssen.
Dramatischer Druck besteht da zu handeln, sagt Professor Pierre Ibisch, Biologe und Professor für Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Wir waren im Wald und haben die Buchen fluchen hören, denn ihnen fehlt das Wasser, wie ihren Ulmen, Eschen, Ahorn und vor allem Fichtenfreunden und Freundinnen auch. Das kann man sehen überall in Deutschland, in Hessen, wenn man in dem Sehnsuchtsort Wald herumspaziert. Damit dieser Wald aber weiter erholsam bleibt, muss gehandelt werden. Ich denke, das ist in dieser Sendung deutlich geworden. Eine ermutigende Weltrekordmeldung kommt aber heute aus Äthiopien. So schnell wie nie zuvor wurden so viele Setzlinge gepflanzt. Äthiopische Bürger haben in 12 Stunden nach Schätzungen rund 354 Millionen Setzlinge gepflanzt. Die Aktion ist Teil einer Wiederaufforstungsinitiative von 20 afrikanischen Staaten, die bereits massiv unter der Zerstörung der Wälder leiden. Wer die Appelle unserer Gesprächspartner noch einmal hören möchte, kann das jederzeit tun unter hr2.de oder in der ARD Audiothek. Da finden Sie unseren Podcast, Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.